Hallo liebe Zuhörer bei einer neuen Ausgabe von Zebras and Unicorns und hallo liebe Sarah im Studio. Wie geht's dir?
Hallo Jakob, danke, gut. Wie geht's dir?
Ja, ganz fein. Ich meine, die Aussichten in puncto Corona sind jetzt nicht die besten, aber ja, da muss man, denke ich mal, einfach durch. Und ja, wenn man sich mal ablenken will, dann kann man unter anderem unseren Podcast anhören.
Ja, ich denke auch, in Zukunft werden wir alle noch viel mehr Zeit haben, um unseren genialen Podcast zu hören. Und ich bin schon sehr gespannt, was du diese Woche mitgebracht hast.
Ja, für diese Woche habe ich ein Interview mit Peter Bosek vorbereitet. Kennst du den Mann?
Ah, das ist einer der bekanntesten Bankmanager aus Österreich. Natürlich kenne ich den.
So ist es, ja. Und der hat sich kürzlich dazu entschlossen, einen neuen Job im Baltikum anzunehmen und dort mit einer relativ neuen, jungen Bank digital so wirklich durchstarten zu wollen. Und ja, darüber habe ich mit ihm gesprochen, wie es aussieht mit den Banken, mit der Digitalisierung und mit den Chancen der europäischen Fintechs.
Du Jakob, ich bin schon sehr neugierig, aber bevor wir reinhören, erklären wir vielleicht noch allen Zuhörern, die zum ersten Mal hereinschalten, worum es überhaupt bei Zebras und Unicorns geht.
Bitte gerne, Sarah. Du bist ja für die Zebras verantwortlich. Wofür stehen die?
Die Zebras, die stehen für nachhaltiges Unternehmertum und soziale Innovationen.
Genau, und ich bin für die Unicorns zuständig und die stehen für Technologisierung, für Startups und für Digitalisierung. Und unser Podcast, der vereint diese beiden Themen und versucht den Brückenschlag zwischen ihnen. So, und jetzt genug erklärt, ab ins Interview mit Peter Bosek. Hallo Peter Bosek, einer der Top-Manager der Bankenwelt in Österreich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, in unserem Podcast mitzumachen. Hallo.
Hallo, mache ich sehr gern.
Ja, du hast dir vor kurzem Aufsehen erregt. Du hast nach ganzen 24 Jahren bei der erste Bankgruppe, davon 13 Jahren in Managementpositionen, angekündigt, dich mit Jahresende als Vorstand dieser Bank zurückzuziehen und nach Litauen zu wechseln, und zwar zur Luminor Bank dort. Warum hast du diese Entscheidung gefällt?
Das war eigentlich eine relativ kurzfristige Geschichte, die ich sehr intuitiv entschieden habe. Ich bin jetzt seit 24 Jahren bei der Erste Gruppe, habe da unglaublich viel Positives erleben dürfen, habe sozusagen das ganze Aufbauen der Gruppe in 7 verschiedenen Märkten mitbegleiten dürfen. Und es hat sich jetzt sozusagen diese neue Opportunität mit der Luminor aufgetan. Und ich habe mir gedacht, das ist der richtige Zeitpunkt in meinem Leben, noch einmal bei Null anzufangen und jetzt in einen Markt zu gehen, wo ich niemand kenne, wo ich den Markt nicht kenne, die Sprache nicht kann. Und einfach noch einmal von vorn aufbauen, eine Bank aufzubauen, weil ich glaube, dass das für meine persönliche Weiterentwicklung jetzt gerade das Richtige ist zu tun.
Über die Luminor Bank würde ich später noch gerne im Detail sprechen. Vorher aber würde ich gerne so unser Gesprächsthema, es soll um Fintech gehen, ein bisschen abstecken. Und du bist ja seit vielen Jahren im Bankengeschäft und warst dann auch maßgeblich daran beteiligt, bei der ersten Bank das Digital Banking einzuführen. Und da ist ja die erste Bank ja durchaus einer der Vorreiter in Europa. Und da mal so die generelle Frage, haben sich die sicher anfangs hohen Erwartungen ans digitale Bankengeschäft bis dato erfüllt oder ist da noch viel Luft nach oben?
Also ich glaube, diese Erwartungen haben sich einfach im Laufe der letzten 13 Jahre schrittweise verändert. Nicht? Wir haben, bevor wir mit George begonnen hatten, haben wir, glaube ich, 2007 oder 2008 haben wir unsere erste Netbanking-App damals gelauncht, weil wir damals schon verstanden haben, dass sich sozusagen die Welt unserer Kunden verändert im Verhalten, im Alltag durch digitale Infrastruktur, die begonnen hat, sich auszubreiten. Und es haben sich meine eigenen Erwartungshaltungen sozusagen entlang dieser Entwicklung verändert. Und es war natürlich jetzt nicht die Bankenindustrie, die sozusagen digitales Verhalten maßgeblich geschärft hat. Das waren natürlich ganz andere Unternehmen wie Facebook, wie Amazon, wie Google, die natürlich sozusagen, oder auch ganz wesentlich Apple, ja, sozusagen die Verwendung des iPhones, wenn ich mich richtig erinnere, iPhone kam so um 2008 raus. Und die Bedienung des iPhones war sozusagen ein ganz wesentliches Element, wie sich unser Konsumentenverhalten gemeinsam verändert hat. Und ich sehe es an mir selber sozusagen, jedes neue Update meines iPhones verändert mein Verhalten, wie ich mit meinem iPhone agiere. Und das ist was, wo sehr früh sehr klar war für mich, dass wir als Bank nicht so tun können, als würde das alles nicht passieren. Weil Menschen haben keine Bereitschaft, nachvollziehbarerweise sich bei der Bank irgendwie so zu verhalten wie in den 90er Jahren, wenn wir 2020 haben. Und darum war es für uns klar, dass wir den Weg weitergehen müssen. Das hat sich dynamisiert über die letzten Jahre. Es hat im Desktop-Bereich meines Erachtens sein Limit erreicht. Das sehen wir eigentlich weltweit nicht mehr so hohe Zuwachsraten. Es spielt sich großteils am Mobiltelefon ab, völlig egal, ob jetzt ein Samsung oder ein Apple. Das ist eigentlich der Platz, wo uns unsere Kunden haben wollen, wie viele andere Dienstleistungen sozusagen ihres täglichen Lebens. Und das hat sich, wie gesagt, sicher seit 3-4 Jahren von der Entwicklung her noch einmal ganz stark dynamisiert.
Ich kann mich noch grob an die Pressekonferenz erinnern, wo George, also das digitale Banking, vorgestellt worden ist. Und da war damals ja auch viel die Rede von eben Google, Facebook, Apple, Amazon und dass man denen quasi im digitalen Paroli bieten kann und muss. Hat man das geschafft?
Ich war wahrscheinlich damals viel zu goschert und habe gesagt, ich muss sozusagen Google, Amazon und Facebook Paroli bieten. In Wahrheit muss ich schauen, dass ich dort mit kann. Ja. Weil die sind natürlich wirkliche Tech-Giganten, aber es war mir damals 2015 sehr klar, von dort kommt die Gefahr, ja, für unser Geschäft. Die Gefahr kommt nicht aus dem Fintech-Bereich. Fintechs haben wir immer als erste Gruppe als potenzielle Kooperationspartner gesehen. Es war eher die Fintech-Seite, die zu Beginn gesagt hat, Banken wird es bald nicht mehr geben und wir disruptieren den Markt und so weiter und so weiter. Das hat sich ja dann eh im Laufe der Zeit verändert und ich glaube, seit 3-4 Jahren sind die meisten Fintechs sozusagen hochgradig interessiert an Kooperation. Außer sie sind selber schon so groß geworden, dass sie auch ohne Kooperationen sehr gut überlebensfähig sind. Wenn man anschaut, Unternehmen wie N26 oder Revolut oder jetzt aus meiner Sicht extrem erfreulich Bitpanda, ja, mit der letzten Kapitalrunde oder auch Wikifolio, ja, die machen das eigentlich auch großartig. Also da gibt es schon ein paar, die wirklich tolle Marktstandards gesetzt haben. Die müssen nicht mehr mit uns kooperieren, die brauchen das nicht mehr, weil sie selber schon ein Brain sind. Es gibt natürlich ganz viele, die es nie geschafft haben, ein Brain zu werden und die es auch nicht mehr gibt. Und es gibt einige, die da sind, die noch kein Brain sind, wo es durchaus Sinn machen kann, zu kooperieren. Ich glaube nur, dass die Bankenindustrie nie eine Tech-Company-Industrie wird. Nicht? Es gibt Kollegen wie die ING, die immer wieder sagen, sie sind eigentlich eine Tech-Company mit Banklizenz. Das sehe ich nicht so, weil Banken auf der IT-Seite immer ein bisschen hinten nach sein müssen, weil wir ja nie die neueste Technologie einsetzen können, sondern wir können Technologie dann einsetzen, wenn sie einen gewissen Reifegrad erreicht hat, weil es bei uns natürlich sehr stark um das Sicherheitsthema geht. Es will auch keiner mit der nicht getesteten Software im Flugzeug fliegen, ähnlich ist es im Banking. Meine Kunden müssen sich 100% darauf verlassen können, dass das bei uns alles sicher funktioniert und mit möglichst hoher Stabilität. Und deswegen kann eine Bank nie ganz, ganz edgy sein im Technologiebereich. Aber mein strategisches Ding war es immer in den letzten Jahren zu sagen, um mit den Tech-Companies irgendwie mithalten zu können, gehe ich Kooperationen auf der einen Seite mit Fintechs ein und auf der anderen Seite mit den, wenn du so willst, traditionellen IT-Firmen wie IBM, wie Microsoft, wie Cisco, wie Oracle, die sich ja auch extrem transformiert haben über die letzten 5 bis 10 Jahre. Wenn man sich Microsoft heute anschaut, denen ist es gelungen, das komplette Geschäftsmodell zu drehen. Und einer der Hauptauslöser, warum sich Microsoft so stark verändert hat, war auch Amazon, weil Amazon angefangen hat im Cloud-Geschäft. Das ist ja Amazon fast eher passiert nebenbei, weil sie das für sich selber gemacht haben und dann darauf kommen, das kann man monetarisieren. Und wenn du dich erinnerst, ich glaube, IBM hat vor 2 Jahren, 2,5 Jahren eine riesen Akquisition gemacht für ganz viel Geld, um auch in dieses Geschäft reinzugehen. Und sind gewohnt und geübt, mit den IBMs, Microsoft und so weiter zusammenzuarbeiten. Das macht auch sehr viel Sinn. Und ohne deren Kooperation oder Zusammenarbeit hätten wir keine Chance gegen die großen Big Techs.
Du hast jetzt etwas sehr Interessantes gesagt. Auf der einen Seite N26, Revolut sind quasi so große Brands schon geworden, dass sie die Kooperation zu den traditionellen Banken nicht mehr brauchen. Auf der anderen Seite sehen wir, Apple ist natürlich ein wichtiger Kooperationspartner von der ersten Bank wie von anderen Banken. Die Deutsche Bank hat eine große Kooperation mit Google geschlossen. Hat sich das dann eigentlich ein bisschen gedreht, dass eigentlich die Silicon Valley Riesen jetzt plötzlich die Partner sind und die europäischen Fintechs zumindest teilweise die Herausforderer geworden sind?
Naja, ich glaube, dass die großen Tech-Companies deswegen Partner geworden sind, weil sie Partner meiner Kunden sind. Und ich muss dort sein, wo meine Kunden sind. Nicht? Und wenn meine Kunden gern mit Apple Pay zahlen, dann war ich natürlich sehr bemüht, als Erster in dem Land Apple Pay einzuführen, weil es einfach unglaublich convenient ist. Ja? Ich würde es gern lieber selber als erste Group machen, als erste Group Pay, aber meine Kunden haben halt Apple-Mobiltelefone und Apple unternimmt halt sehr viel, sozusagen die Stickiness zur Hardware zu erhöhen, was ja strategisch auch total smart ist. Und da sind halt Payments ein Bereich davon. Und das ist halt blöderweise ein Bereich, der für uns auch strategisch von immenser Bedeutung ist. Aber drum ist es aus meiner Sicht eigentlich alternativlos, da zu kooperieren.
Und stimmt der These mancher zu, dass am Ende Google, Apple, Amazon am Ende dann vielleicht doch Banken werden?
Nein, gar nicht. Warum sollen sie sich das antun regulatorisch? Also ich meine, die arbeiten in einem Geschäft, das um Lichtjahre profitabler ist. Wer wacht auf in der Früh und will ein Geschäft machen, das weniger profitabel ist und viel mehr Regulatorik hat? Also da muss man schon ein bisschen einen sadomasochistischen Zugang haben, wenn man von einer profitablen in eine weniger profitable Gegend gehen will. Ich meine, man braucht sich nur die Market Caps anschauen von Facebook, Google, Amazon. Und dann schauen wir uns die Market Caps von europäischen Banken an. Da ist schon ein großer Unterschied. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Notwendigkeit haben. Die machen halt, die denken jetzt auch nicht besonders darüber nach, ob es uns gibt oder nicht. Das beschäftigt die nicht jeden Tag. Die überlegen eigentlich, wie sie ihr eigenes Service sozusagen erweitern können. Das ist auch der Grund, warum einfach Amazon mit Amazon Pay und mit einer perfekten Checkout-Seite so gut ist, weil das natürlich ihre Händler unterstützt, mehr zu verkaufen. Desto einfacher der Prozess des Bezahlens ist, umso leichter kaufst du dort was. Ich merke es an mir selber. Ich kaufe schon immer wieder was auf Instagram, aber es ist immer mühsam, weil es nur keinen Button dafür gibt und du musst halt dann immer alles neu eingeben und du musst deine Kreditkartendaten neu eingeben und bla 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 und musst 17.000 Mal deine E-Mail-Adresse eingeben und deine Adresse. Und ich check schon immer, ob es das nicht auf Amazon auch gibt, oder dann habe ich es auf Amazon, weil da habe ich alles vorbelegt und brauche nur einmal draufklicken. Ich glaube, Insta hat das erkannt und sie nicht an mir, sondern insgesamt, die brauchen mich nicht dazu. Aber die pilotieren ja, glaube ich, in den USA schon einen Kaufbutton. Und sozusagen auf den Weg, glaube ich, wird sozusagen Facebook, Amazon möglichst große Konkurrenz machen. Und es beginnen sich sozusagen in dem Bereich auch die Grenzen zu verschieben, weil die ihre Geschäftsmodelle einfach multifunktional aufstellen, was einer der spannendsten Entwicklungen ist für mich. Das ist ja, es ist ja, ich bin mir ja auch nicht mehr sicher, ob dieser Begriff Tech Company überhaupt noch irgendwie von Relevanz ist, weil eigentlich sind es ganz, ganz große Consumer Brands. Und wir haben die alle so in der Ecke, da sitzen ein paar Softwareentwickler, die halt sehr erfolgreich sind und machen coole Sachen. Facebook ist wahrscheinlich das größte Medienhaus dieser Erde. Und das hat sozusagen das Thema sozusagen Paid Media und Media komplett verschoben. Aber das sind halt Entwicklungen, die man erst so langsam im Laufe der Zeit mitkriegt.
Wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, bei der Luminor Bank in Litauen, an welche möglicherweise neuen Geschäftsmodelle denkst du da, beziehungsweise die generellere Frage, wie funktioniert denn das Geschäftsmodell der Bank der Zukunft? Sicher anders als heute, oder?
Naja, es ist natürlich durch dieses Zinsumfeld, in dem wir sind, ist natürlich schon vieles in Frage gestellt, was in der Vergangenheit irgendwie so gut gegeben war. Wenn du schaust, heute im Unternehmensbereich verlangen wir von großen Kommerzkunden sozusagen Negativzinsen bei Einlagen, wir nennen es dann so halb charismatisch Verwahrgebühr, und irgendwann wird ein Kunde auf die Idee kommen, wenn ich ihm einen Unternehmenskredit gebe, dass er von mir Verwahrgebühr verlangt, oder? Weil wir unser Geld da platzieren. Kann ich es ja zur EZB tragen für minus 0,5. Also das wirft schon vieles auf, was in der Vergangenheit anders war. Es ist das Thema, dass der Markt ziemlich verzerrt ist, weil natürlich die Nationalbanken mit Geld geflutet haben in den letzten Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es ist sozusagen die größere Herausforderung, auf der kreditgebenden Seite die richtigen Unternehmen zu finden, die das richtige Geschäftsmodell haben. Das einerseits sozusagen sowas wie eine Gesundheitskrise, wie wir sie jetzt leider gerade erleben müssen, gut überstehen, beziehungsweise auch den grünen technologischen Wandel, den wir vor uns sehen, wo ich glaube, dass der ein sehr positiver Konjunkturmotor sein kann, eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren. Aber das heißt für Banken, dass wir uns auch auf der Know-how-Seite entsprechend neu orientieren müssen. Wir haben natürlich sehr viel Know-how im Haus, in unseren Risikomanagement-Einheiten und in unseren Vertriebseinheiten, sozusagen mit allen traditionellen Industrien, natürlich ganz stark im Bereich Immobilienwesen oder Industrie, aber auch Dienstleistungen. Und ich glaube, dass viele neue technologische Entwicklungen entstehen werden, wo es für uns wichtig sein wird, auch technologisches Know-how aufzubauen innerhalb der Bank, um beurteilen zu können, welches der Geschäftsmodelle entsprechend erfolgsträchtig aussieht. Und ich glaube, da stehen wir erst am Beginn. Aber ich glaube, dass das an sich für Europa eine sehr positive Geschichte ist, weil ich glaube, es kann kein Mensch davon ausgehen, dass wir in Europa das nächste Amazon oder Google bauen. Aber es gibt interessanterweise nur zwei Bereiche auf diesem Planeten, die so stark auf dieses Thema Nachhaltigkeit setzen. Das sind Europa, erfreulicherweise, und überraschenderweise China. Die USA sind aus jedem Klimaschutzabkommen, das es nur gibt, auf dieser Welt ausgetreten. Und ich glaube, dass Europa und insbesondere Österreich mit einer sehr guten, noch immer technisch auf hohem Niveau stattfindenden Ausbildung, denkt man die HTLs, denkt man die EU, da gibt es tolle, ausgebildete Menschen, wo ich glaube, das kann für Europa ein Wettbewerbsvorteil sein. Und es wäre für Europa wichtig, einmal einen Bereich zu haben, wo wir einen Wettbewerbsvorteil aufgrund der Qualität unserer Ausbildung haben.
Okay, wie würde denn die Rolle der Bank aussehen, wenn das wirklich eintrifft, wenn Europa im Bereich Nachhaltigkeitstechnologie so wirklich führend wird?
Dann braucht es eine Kreditwirtschaft, die den Prozess begleitet. Und das ist was sich ja auf europäischer Ebene regulatorisch ankündigt, dass es unter Umständen auch Erleichterungen geben wird, regulatorischer Natur für die Finanzierung solcher Unternehmungen. Also das wird auch incentiviert, was durchaus richtig ist, wenn man da seinen Wettbewerbsvorteil machen will. Und wir müssen es halt durch die Verfügungstellung von Fremdkapital und gemeinsamen Aufbau von Know-how unterstützen, um diesen Markt für Österreich und für Europa zu entwickeln. Also ich glaube, dass das einen sehr wesentlichen Aspekt spielen wird innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das ist nichts, was so einschlägt wie eine Bombe. Das wird sich so im Laufe der Zeit entwickeln. Aber das sind meistens die Entwicklungen, die viel mehr Einfluss haben, als die man dann kurzfristig neigt zu überschätzen, aber sich nach 3 Wochen kaum mehr daran erinnern kann.
Auf meinem Bereich heruntergebrochen würde das dann in der Praxis heißen, ein Green-Tech-Startup wird viel einfacher einen Kredit bei der Bank bekommen als vielleicht heute noch?
Ja, das würde es heißen. Das würde es heißen, und das würde eben voraussetzen, dass ich mit dieser Technologie ansatzweise auskenne. Nicht, wenn du heute zu mir kommst und mir sagst, du hast ein Wasser, das dreht sich von rechts nach links oder umgekehrt, und das ist total super, dann glaube ich es dir wahrscheinlich. Und ich habe aber keine Ahnung. Also ich muss als Bank da Know-how aufbauen, um die Kapitalallokation vornehmen zu können, weil es wird sicher was geben im Bereich Förderungen, es wird sicher was geben im Bereich Regulatorik. Und dann spielt die Frage der Kapitalallokation in einem Zeitraum von 10, 20 Jahren natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Wenn du auf die Balance Sheets von Banken in Europa schaust, dann sind die halt zu 85-90% in sehr traditionellen Branchen. Und da sehe ich einen Shift kommen, der wird notwendig sein. Aber das ist auch was, wo Banken sozusagen eine relevante Rolle spielen werden, was ja gut ist. Dafür gibt es uns auch.
Jetzt wechselst du ja mit Anfang 2021 zur Lumino Bank in Litauen. Die ist jetzt in Mitteleuropa eher unbekannt, weil sie ihr Hauptgeschäft im Baltikum macht. Was ist das Besondere an der Lumino Bank? Fällt die unter klassische Bank oder unter Challenger Bank?
Das ist eine, wenn man so will, eine Bank, die wie ein gut gefundetes Startup ist. Die Bank operiert sozusagen in Estland, Lettland, Litauen, hat das Headquarter in Tallinn in Estland und ist die drittgrößte Bank in der Region und hat sozusagen eine sehr starke Eigentümerstruktur mit 60% Blackstone, 20% DNB und 20% Nordea. Blackstone ist vor einem Jahr eingestiegen. Die Bank ist extrem gut kapitalisiert, hat eine Kapitalquote von über 20% und ist dort in einer Angreiferposition. Und das ist natürlich eine Region, die ein extrem hohes Niveau an Digitalisierung hat, wo ich mich schon wahnsinnig frage, das ist auch noch einmal für mich eine neue Situation und Erfahrung. Und das macht schon Spaß.
Welche Strategie wirst du dort als neuer CEO fahren?
Die werde ich dort gemeinsam mit meinem Team entwickeln und dann auch entsprechend kommunizieren. Aber das ist halt, die Region ist nicht nur im Hinblick auf Digitalisierung sehr dynamisch, sondern auch wirtschaftlich sehr dynamisch. Und das ist wahrscheinlich in Europa einer der besten Plätze im Moment, Bankgeschäft zu machen. Ich bin ja hier in der ersten Gruppe in den letzten 15, 20 Jahren sehr verwöhnt gewesen von einer Situation, dass wir in 7 extrem spannenden Märkten unterwegs sind, wo sich die Wirtschaft einfach sensationell entwickelt im Vergleich zu den traditionellen Teilen Westeuropas. Jetzt schaut das heute ein, dass es im Baltikum noch ein äußerst dynamischer ist, aber per se diese Geschichte, mit der ich hier groß geworden bin im Bankgeschäft, sagen, dass das Gesellschaften sind, die konvergieren, sich weiterentwickeln wollen, sozusagen erfolgshungrig und ehrgeizig sind, das ist mir sehr vertraut. Ja, und das ist sozusagen was, wo es relativ einfach sein wird, eine Strategie kreieren, die dort sozusagen die Region unterstützt. Das wird nicht die große Challenge sein. Die große Challenge wird sein, dort etablierte Spieler sozusagen, die oft im Eigentum von schwedischen Banken stehen, die dort sehr profitabel und erfolgreich Geschäft machen, denen einfach Geschäft wegzunehmen, ja, und sozusagen auch junge Kunden zu attraktivieren, weil das gerade in diesen Regionen extrem wesentlich ist. Das sind alles Regionen, die immer wieder stark mit Brain Drain zu tun haben. Und sozusagen junge Menschen an die Region zu binden, ist dort ein Make-or-Break. Ich meine, das gilt für ganz Zentraleuropa. Das kennen wir auch in der ersten Gruppe aus den unterschiedlichen Ländern. Also man muss einfach wirklich eine attraktive Lösung für Kunden sein.
Ich habe jetzt die Frage vorbereitet, ob es für dich jemals interessant gewesen wäre, zu einer Challenger-Bank zu wechseln. Aber jetzt klingt es eigentlich eh so, als wenn du zu einer Challenger-Bank wechselst.
Ja, zumindest erzähle ich es mir selber so. Ja. Und ich glaube, es stimmt auch. Aber ja, es hätte mich interessiert, auch zu einer Challenger-Bank zu gehen. Nur muss ich sagen, ich liebe diese erste Gruppe und ich habe ja nicht aktiv gesucht, überhaupt nicht. Das hat sich eigentlich durch großen Zufall ergeben und ich habe nicht besonders lange überlegt, weil ich gerade sozusagen in einer Situation in meinem Leben bin, wo ich gut entscheiden kann, in ein anderes Land zu gehen. Und das war es einfach im ganzen Umfeld. Aber ja klar, ist ja so eine Revolut oder N26-Geschichte ist schon auch sehr spannend.
Das heißt, du beobachtest die europäische Fintech-Szene sicher sehr genau. Revolut, N26, die Brands sind schon gefallen. Daneben gibt es auch andere wie TransferWise oder Klarna. Die haben ordentliche Erfolgsstories hingelegt. Jetzt meine Frage, ist Fintech möglicherweise auch so eine europäische Stärke, die man auch gegenüber der USA, vielleicht weniger gegenüber China, aber gegenüber der USA ausspielen kann?
Naja, ich bin nicht so sicher, ob das nicht eine sehr europäische Wahrnehmung dazu ist. Weil im Grunde, glaube ich, liegt es auch daran, dass US-Fintechs nicht nach Europa kommen, weil es ihnen hier zu mühsam ist mit den unterschiedlichen Ländern und den unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Weil ich erlebe das eigentlich schon als ein bisschen hinderlich, auch für europäische Fintechs. Ich finde es bewundernswert, in welcher Geschwindigkeit Unternehmen wie N26 oder Revolut sozusagen Länder dazufügen auf ihren strategischen Radar, die haben sich ja dann teilweise überboten, jetzt gehen sie in die USA und dann gehen sie nach Indien. Also das ist, sind ja alles Dinge, die man nicht nur im Vorbeigehen macht. Wir hier in der ersten Gruppe sind in sieben Ländern und ich bin am Abend schon auch müde, wegen den ganzen Tag arbeiten. Also so die Steuerung eines Unternehmens, eines Bankunternehmens nämlich über 20, 30, 40 Länder, das ist schon noch einmal eine ganz andere Challenge. Und wir kennen es eben aus unserem täglichen Doing. Wir haben George jetzt in 6 Ländern, die alle sozusagen innerhalb der Europäischen Union sind, wo man mal per se annehmen sollte, völlig gleiche Rahmenbedingungen. Dem ist nicht so. Ja, also wir haben überall, gerade im Zahlungsverkehrsbereich, 20-25% der Dinge muss man einfach neu machen, wenn man in ein neues Land geht.
Jetzt bahnt sich ja in China der möglicherweise größte Börsengang aller Zeiten an. Da soll die Ant Group mit einer Bewertung von 200 Milliarden Dollar oder mehr an die Börse gehen. Wie beobachtest du das? Ist das wirklich so ein Riesending oder wird das eher in Asien bleiben und den Weg eher nicht nach Europa schaffen?
Das ist aus heutiger Sicht schwer einzusetzen. Es ist natürlich jetzt in Europa politisch gerade eine Situation eingetreten seit so 1-2 Jahren, wo man beginnt, diese Themen politisch wesentlich kritischer zu sehen als früher. Es gibt auf einmal Investitionsschutzgesetze, wo man sozusagen ausländische Beteiligungen erschwert. Ich meine, das machen wir in Wahrheit in den USA nach. Auch die haben beschlossen, dass sich sozusagen zum Beispiel China in manchen Bereichen nicht beteiligen darf. Also es kommt so ein gegenseitiger Protektionismus hoch, wo ich nicht sicher bin, ob der wirklich so förderlich ist, weil sozusagen der freie Fluss von Kapital und Ideen per se schon was ist, den ich persönlich für wichtig halte, um überhaupt weitere Entwicklungen zu ermöglichen. Aber ich verstehe auch den politischen Wunsch, sozusagen da einen gewissen Protektionismus zu haben, solange auf europäischer Ebene bleibt und nicht national wird. Bewertung ist natürlich enorm, nicht, weil das ist eine Bewertung, sozusagen, die man sonst nur in diesem Tech-Company-Umfeld sieht oder gesehen hat, beziehungsweise im Zahlungsverkehrsbereich. Nicht? Wenn man schaut, so Visa und Mastercard, wenn ich so halbwegs in Erinnerung habe, dann sind die auch so bei Market Caps von ein bisschen was über 200 Milliarden, 250 so irgendwas um den Dreh. Europäische Banken sind da deutlich drunter. Und also es reflektiert schon eine Markterwartung, dass sozusagen alles, was mit digitalisierten Zahlungsverkehr zu tun hat, noch eine unglaubliche Entwicklung vor sich hat. Was natürlich nachvollziehbar ist, weil man braucht keine Glaskugel, dass E-Commerce steigen wird. Ja, das ist eine Prognose, die man sich sehr einfach abgeben kann, trauen kann. Und beim traditionellen Banking ist halt so ein bisschen ein Fragezeichen drüber, zu sagen, wie geht das in dem Zinsumfeld, schaffen Banken technologisch den Anschluss nicht zu verlieren. Und wir sind natürlich sozusagen gefordert von hohen regulatorischen Auflagen. Ich bin sicher, dass das wieder drehen wird und dass das wieder auch fürs Banking besser wird. Aber solange jetzt einmal das Zinsniveau so ist und solange wir eine Situation haben wie Corona, wo jetzt auf einmal auch wieder Risikokosten reinkicken, ist das natürlich eine zusätzliche Ertragsbelastung für die Kreditwirtschaft in Europa.
Lass uns noch kurz weiter über Europa sprechen. Die PSD2-Richtlinie, die gilt ja seit 2019 und kam ja mit dem großen Versprechen an, Open Banking europaweit zum Standard zu machen. Hat sich das letztendlich bewahrheitet und hat sich auch bewahrheitet, dass PSD2 für Fintechs da ganz neue Möglichkeiten auftun oder muss man das etwas anders bewerten?
Ja, ich würde es aus heutiger Sicht relativieren. Ich meine, vielleicht ist es noch zu früh, das abschließend zu beurteilen. Nur sozusagen in den ersten 2 Jahren haben wir eigentlich nichts gesehen am Markt. Ja. Und jetzt reden wir nicht nur von den Märkten, in denen wir sind, sondern auch in regelmäßiger Abstimmung mit den spanischen und den deutschen Banken. Auch die sehen nichts. Ich glaube eigentlich heute im Wesentlichen daran, dass es daran liegt, dass noch ganz wenige Geschäftsmodelle unterwegs sind, die einen Kundennutzen stiften. Meistens stiften sie den Nutzen für eine andere Industrie. Ja, also Klassisches Beispiel, man kann BSD2 dafür verwenden, dass der Immobilienmakler nur mit Leuten in Kontakt tritt, die nachweisen können, dass sie genug Geld am Konto haben. Ja. Will ich den Immobilienmakler auf mein Konto zugreifen lassen, bei aller Liebe zu Immobilienmaklern? Nein. Ja. Also was hat es für mich als Kunde für einen Vorteil? Ja, und das ist, glaube ich, noch zu wenig transportiert von den Modellen, die wir bis jetzt sind. Also aus heutiger Sicht rückblickend betrachtet, würde ich sagen, BSD2 war ein gehyptes Thema, das eigentlich von Konferenzveranstaltern erfunden wurde, um viele Konferenzen veranstalten zu können. Es ist relativ viel Kapital in Fintechs in großer Hoffnung in diesen Markt investiert worden. Vieles davon ist nicht erfolgreich geworden.
Ich habe auch nicht viele Beispiele gefunden, deswegen wollte ich auch mal bei dir nachfragen. Ein anderes, eigentlich viel heißeres Thema derzeit ist, so nach der Welle der Neobanks kommen jetzt die Neobroker daher. Du hast eingangs schon auch Bitpanda erwähnt, was sich auch in die Richtung bewegt. Und in den USA gibt es mit Robinhood ja quasi die Überfinanz-App des Jahres 2020. Ist das ein Hype oder ist das eine große Zukunft?
Also ich glaube, Bitpanda hat große Zukunft und Robinhood ist ein Hype. Weil Robinhood eigentlich sozusagen ein, wenn du so willst, Lombard-Darlehen-Modell ist. Also du kommst als Kunde, der unter Umständen noch nicht sehr erfahren ist im Wertpapierbereich, schnell in die Situation, dass du dir geleveraged Wertpapiere kaufst. Deswegen verlangen die auch keine Trading-Gebühren, weil die das sozusagen über die Zinsen verdienen. Halte ich Bitpanda, muss ich ehrlich sagen, für wesentlich transparenter und für viel vernünftiger, auch für den Kunden, so wie es aufgesetzt ist. Also ich mache aber kein Geheimnis, da ich bin ein großer Eric Demuth-Fan. Die zwei Jungs dort machen einfach wahnsinnig coole Sachen. Das ist sehr, sehr okay. Sie haben mit Kryptos angefangen. Jetzt ist bekannt, dass ich nicht der größte Krypto-Fan bin, aber die Plattform ist sehr gut. Sie machen Gold und können dort auch ganz normale Wertpapiergeschäft machen und was auch immer sozusagen sich dann noch in den nächsten Jahren ergeben wird. Dann kann man nur gratulieren. Und ich finde es extrem erfreulich, dass diese Kapitalrunde gelungen ist.
Ja, mit Peter Thiel haben Sie einen der ganz großen Risikokapitalgeber an Bord geholt. Was glaubst du, Bitpanda in 3 Jahren, 5 Jahren, wie wird das aussehen?
Na, da muss man den Erik fragen. Ich bin nicht hier, seine Arbeit zu machen. Und ich glaube, er kann das auch hervorragend selber. Aber das hat schon großes Potenzial. Da glaube ich schon fix dran. Mir ist er ja schon als erste Bank gesprochen zu groß, dass ich mit ihm kooperieren würde.
Spannend. Bleiben wir gleich beim Thema Kryptowährungen. Du hast jetzt gesagt, du bist kein großer Fan davon, warum eigentlich nicht?
Naja, weil das für mich noch immer ein extrem intransparenter Markt ist. Ein Markt, der quasi sehr selbstreguliert agiert, wo man aber nicht wirklich weiß, wer die treibenden Kräfte sind. Es gibt immer wieder Hinweise, dass sozusagen ein paar ganz wenige große Player diesen Markt machen. Ich bin nicht nah genug dran, um das beurteilen zu können, aber es ist sozusagen eine bewusst neben die regulatorische Welt gesetzte Aktivität. Und ich glaube, man muss einmal abwarten, was jetzt die Europäische Zentralbank macht. Frau Lagarde hat ja in den letzten 2 Wochen durchaus spannende Nachrichten dazu aufhorchen lassen. Die Frage ist, was sind Kryptos eigentlich? Ist das jetzt, welche Asset-Klasse ist das? Ist wahrscheinlich keine Währung. Ja? Es ist eher ein Spekulationsobjekt, das medial sehr gehypt ist. Ja? Es ist ein Fakt, es ist da, ja? Das kann man nicht wegdiskutieren. Und Bitcoin kümmert sich jetzt nicht darum, ob der Peter Bussing mag oder nicht, das ist komplett irrelevant. Aber ich sozusagen als Investitionsobjekt muss man eine entsprechend hohe, ausgeprägte Risikofreudigkeit haben, um damit was zu machen.
Jetzt ist Bitcoin wahrscheinlich in der engeren Definition keine Währung, aber wenn man die Pläne der EZB sich ansieht, ist es ja doch möglich, dass es dann irgendwann mal tatsächlich einen elektronischen Euro geben könnte, der möglicherweise ähnlich wie Bitcoin funktioniert. Hast du dir das mal schon so durchgedacht?
Wo ich mir immer schwer tue, ist, also nochmal, ich glaube, drum ist es extrem kriegsentscheidend auch für die weitere Entwicklung von Bitcoin, was tut die EZB? Weil wenn ich dann sozusagen den Eurocoin habe, wofür brauche ich dann noch Bitcoin? Ja? Wenn ich verlassen kann, dass ich sozusagen eine Institution wie die EZB dahinter habe. Auf der anderen Seite, die Menschen, die Bitcoin groß gemacht haben, haben ja immer sozusagen getönt, dass sie ja ein alternatives System einführen wollen. Nicht nur viel Spaß mit dem alternativen System. Das ist die Frage, was passiert dort, wenn sich einmal der Markt dreht. Ja, da ist dann halt niemand da, der das auffängt. Das ist halt der große Unterschied. Und bei der, sozusagen, der Euro ist halt eine echte Währung. Ne? Was ich mir noch schwer tue, noch immer zu verstehen, ist, was ist eigentlich ein digitaler Euro? Ja? Wenn ich dir Geld überweise oder du mir, ist das auch digital. Also das gibt's ja schon alles. Ja? Es ist ja leider oft ein bisschen verwechselt zu sagen, da habe ich eine neue Technologie dahinter mit Blockchain und sozusagen auf der mache ich halt sozusagen einen Software-Token und sage, das ist jetzt eine Bitcoin-Währung. Das ist schon auch ein bisschen ein bewusstes, narratives Mysterium bilden rundherum. Das ist so ein bisschen die Robin Hood des Kapitalmarkts oder des Währungsmarktes. Bleibt abzuwarten, aber wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich nicht der Berufenste, da die Prognosen für die nächsten 10 Jahre abzugeben, wie sich Bitcoin oder digitale Euro entwickeln werden.
Hm, ja. Na, der Unterschied eines, sagen wir mal, Blockchain-Euros wäre ja, dass ich meinem Freund 10 digitale Euro schicken könnte, peer-to-peer, ohne dazwischen eine Bank zu brauchen.
Ich glaube, sozusagen, das ist ja das, was Mr. Zuckerberg vorhat mit seinem Libra-Projekt. Und ich glaube, das hat dann letztes Jahr, wie das angekündigt war, jeder verstanden, dass das mit, wenn Facebook sowas macht, noch einmal eine komplett andere Dimension kriegt. Weil Facebook nur 2 Milliarden User weltweit, oder vielleicht sind es schon 3, keine Ahnung, hätte natürlich eine ganz andere Schwungkraft. Und das war der Zeitpunkt, wo sehr klar ersichtlich war, dass Regulatorik sich sehr intensiv begonnen hat, mit dem Thema zu beschäftigen. Und da, glaube ich, sollte man Regulatorik nicht unterschätzen. Regulatorik braucht immer länger, als man glaubt, um in Schwung zu kommen. Nur wenn dieser regulatorische Zug einmal fährt, dann ist das ja intensiv. Wir in unserer Branche wissen, wovon wir reden. Dann kann das noch einmal komplett die Rahmenbedingungen verändern. Darum meine ich, das muss man, glaube ich, schon abwarten, um das prognostizieren zu können.
Ja, solche Rahmenbedingungen sollen ja kommen. Es gibt ja schon einen Vorschlag der EU-Kommission namens MiCA. Der soll ja strenge Regeln bringen, was Kryptowährungen betrifft, vor allem wenn sie von Unternehmen ausgegeben werden. Vielleicht auch als Abschlussfrage, kann Europa da der große Wurf gelingen und könnte Europa da in Sachen Blockchain, Krypto weltweit führend werden oder sind wir da auch schon zu spät da unterwegs?
Glaube ich eigentlich nicht, dass Europa da besonders führend sein kann. Ich meine, wir haben im Vergleich zum angloamerikanischen Raum einen noch zu entwickelnden Kapitalmarkt. Also da ist noch relativ viel Luft nach oben. Und ich glaube, dass das Bitcoin-Thema oder das Krypto-Thema generell in der Realität ist es noch ein relativ kleiner Kreis an Menschen, die sich dafür begeistern. Gegeben unserer Kapitalmarktkultur glaube ich, dass es fast vermessen wäre zu glauben, dass man dafür in der Rolle einnehmen kann.
Okay, super. Peter Bosek, einer der bekanntesten und profiliertesten Bankenmanager Österreichs. Vielen Dank für deine Insights und für das Gespräch.
Ich sage danke.
Jakob, super spannendes Interview. Ich fand besonders interessant, was er zu Open Banking gesagt hat. Das hat man sich ja ganz anders vorgestellt und das galt auch immer als die große Chance für Startups.
Ja, offenbar hat sich es dann doch ein wenig anders entwickelt. Peter Bosek wird jedenfalls an diesen Themen dranbleiben. Ich wünsche ihm natürlich alles, alles Gute bei seinem neuen Job und bin gespannt, was er dort vorwärts bringen wird.
Ja, und ich bin jetzt auch gespannt, was machen wir denn eigentlich nächste Woche?
Ja, für nächste Woche habe ich ein Interview schon vorbereitet mit einem ganz, ganz großen Namen, aber wie immer bleibt er mal vorerst geheim.
Dann freue ich mich auf nächste Woche und sage an dieser Stelle Tschüsseldorf.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören und Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.